Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Vielleicht haben Sie es diese Woche schon bei uns gehört. Kinder, bei denen es mit dem Sprechen hapert, die erfahren in der Schule häufiger psychische und physische Gewalt als andere. Das ist ein Nebenergebnis der IGLU-Studie, die sich mit der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Wir wollen heute noch mal tiefer ins Thema gehen und schauen, wie Diversität im Klassenzimmer gelingen kann. Wir schauen auch, wie sich mit KI der Unterricht besser gestalten lässt. Und das heute alles mit mir, Monika Kofall. Herzlich willkommen. Tritte, Beschimpfungen und Ausgrenzung, das alles sind keine schönen Erfahrungen. Umso besorgniserregender, dass etwa die Hälfte aller Viertklässlerinnen und Viertklässler solche Erfahrungen in der Schule macht. Das ist ein Ergebnis der IGLU-Studie, über das wir bereits Mitte der Woche berichtet haben. Insbesondere darüber, dass vor allem Kinder betroffen sind, die Schwierigkeiten beim Sprechen haben. Also zum Beispiel Kinder, die eine Behinderung haben oder auch oft Kinder mit Migrationshintergrund. Diversität spielt im Klassenzimmer also eine Rolle. Welche? Darüber wird aktuell auch auf der Inequality Conference der Universität Konstanz diskutiert. 300 internationale Forschende kommen hier zusammen, darunter auch die Wirtschaftswissenschaftlerin Christina Felfe von der Universität Konstanz. Dort forscht sie hauptsächlich zu den Themen Migration und Integration. Vor der Sendung wollte ich von ihr wissen, führt Diversität im Klassenzimmer automatisch zu Konflikten?
Da gibt es definitiv einen Zusammenhang, höhere Diversität und Konfliktpotenzial im Klassenzimmer. Er ist allerdings nicht so straightforward, wie man sich es vorstellen würde. Mehr Diversität, mehr Konflikt oder mehr Diversität, mehr Austausch, weniger Konflikt. Sondern es geht eher in die Richtung, wenn Klassenzimmer sich polarisieren. Das heißt, wenn hier zwei große Gruppen nebeneinander stehen und sozusagen sich hier rivalisieren oder beziehungsweise einander nicht brauchen und es nicht zu einem wirklich konstruktiven Austausch kommt.
Okay, und das haben Sie ja auch in Ihrer Forschung ist das ja Thema, dass Sie schauen, was verändert sich, wenn es eine Gruppe gibt in der Klasse, die Migrationshintergrund hat und eine Gruppe, die jetzt keinen Migrationshintergrund hat. Also ob es dann so eine Gruppenbildung gibt, zwei Lager. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen?
Genau, es geht genau darum, gibt es zwei Lager. Ich würde es nicht so plump ausdrücken, na die mit und die ohne Migrationshintergrund, ich würde es vor allen Dingen auch differenzierter ausdrücken, gibt es hier Gruppen, die andere, vor allen Dingen kulturelle Zugehörigkeiten haben, also es ist nicht sozusagen die Deutschen und die Ausländer, sondern sind die Gruppen sich kulturell nah, sind sie sich ähnlich, sind sie kulturell fern. Und was wir im Endeffekt unserer Studie, die 2015 schon etwas länger her erhoben wurde, aber letztendlich doch auch noch die Realität heute abbildet, ist genau die Tatsache, wenn es ein Klassenzimmer gibt, in denen zwei sehr unterschiedliche Gruppen in ihren Interessen, in ihren auch vor allen Dingen kulturellen Abstimmungen gibt, die gleich groß sind. Das heißt wirklich, wo keine große Interaktion, keine große Kooperation notwendig ist, wenn die existieren, führt das genau dazu, dass sie nicht miteinander interagieren, nicht miteinander kooperieren und letztendlich dann auch Vorurteile gegeneinander aufbauen bzw. nicht abbauen.
Jetzt würde ich erst mal denken, Jugendliche zum Beispiel, die haben ja Gemeinsamkeiten, das Handy vielleicht. Warum führt eine unterschiedliche Kultur, warum kann das dann so zu einem Konflikt führen?
Letztendlich, was wir wissen, ist, dass eigentlich Menschen durchschnittlich erstmal sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, wenn es Personen gibt, mit denen ich viele Gemeinsamkeiten habe und wie Sie gerade schon gesagt haben, Hobbys, Musik, kulturelle Interessen, letztendlich auch Sprache, das haben Sie ja bei der IGLO-Studie auch festgestellt, vorhin erwähnt, gleich und gleich gesellt sich gern. Das heißt, wenn ich mir erstmal ausruhe, mit wem möchte ich denn? Ich kann ja nicht mit letztendlich jedem auf einmal gleichzeitig interagieren, dann suche ich mir erstmal die aus, die mir ähnlich sind. Und wenn es davon natürlich genügend gibt, wenn wir hier nicht wirklich die Notwendigkeit haben, aufeinander zuzugehen, genau dann passieren diese Polarisierungen in Klassen und im Endeffekt der mangelnde Wille, miteinander zu kooperieren und letztendlich hier zu unterstützen.
Jetzt ist es ja aber eher der Normalfall, dass es in Klassenzimmern divers ist und so soll das ja auch sein. Was können denn jetzt vor allem Lehrkräfte tun, um das zu verhindern? Also wie könnte man sozusagen diese Gruppenbildung aufbrechen?
Genau, es ist der Normalfall. Klassenzimmer sind divers, sie sollen auch divers sein. Es gibt ja genug Forschung dazu, dass der Kontakt, sich aneinander kennenzulernen, fördert den Zusammenhalt, reduziert Vorurteile. Aber genau das ist hier dieser Knackpunkt, dieses einander kennenlernen wollen, miteinander Kontakt haben und sich auszutauschen. Und genau da liegt letztendlich die Aufgabe der Lehrkräfte, die ja auch vielfach schon wahrgenommen wird. Aber ich denke, wo einfach unsere Studie auch nochmal das Augenmerk drauf lenken soll, die Kooperation unter Schüler und Schülerinnen, die diversen Hintergrund haben, die vielleicht im Alltag letztendlich nicht die Ersten sind, die miteinander Dinge zusammen unternehmen, dies zu fördern und letztendlich auch immer in einem Zusammenhang, wo man gemeinsam an etwas arbeitet, auf ein Ziel arbeitet, nicht in Konkurrenz steht, sondern gemeinsam versucht, etwas zu erreichen.
Also sogenannte Teambuilding-Maßnahmen?
Genau.
Ja.
Genau. Haben Sie also sozusagen wirklich aus diesem Unternehmen, aus der Wirtschaftswelt, aus der Industriewelt, aus dem Unternehmertum in die Schulen rein. Wir arbeiten gemeinsam etwas, um gemeinsam etwas zu erreichen. Es gibt gerade aus dem Kontext der Türkei wirklich bahnbrechende Studien, die gezeigt haben, dass Maßnahmen, gerade Programme, wo LehrerInnen darauf aufmerksam gemacht werden, mal die Perspektive zu wechseln, also zu versuchen, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Diese Programme, wo wirklich die LehrerInnen trainiert wurden oder im Endeffekt instruiert wurden, wie kann ich hier im Schulalltag genau diese Kompetenz, Perspektivenwechsel einzunehmen, angenommen haben, dass das wirklich zu einem erhöhten Zusammenhalt in der Klasse und letztendlich dann auch zu einem Abbau von Vorurteilen, von Diskriminierung geführt hat.
Wäre es denn auch wichtig, dass die Lehrkräfte an sich, also dass es da mehr Diversität gibt?
Kurz gesagt, nur weil ein Lehrer einen diversen Hintergrund hat, wenn er aber auch nicht gewillt ist, hier den Perspektivenwechsel einzunehmen, kann er diese Fähigkeit auch nicht an eine diverse Klasse, wo ja wirklich dann Schüler und Schülerinnen aus allen Hintergründen zusammenkommen, vermitteln.
Also Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass eine Lehrkraft empathisch ist, sich in die andere Person hineinversetzen kann. Können Sie anhand eines konkreten Beispiels mal verdeutlichen, wie das funktionieren könnte?
Nehmen wir das Beispiel mal, wir haben hier zwei Schülerinnen mit jüdischem Hintergrund, mit muslimischem Hintergrund und man versucht nicht die Perspektive, warum gibt es Vorurteile auf beiden Seiten, zu verstehen. Man versucht nicht die Gründe hier zu verstehen. Denke ich, kann man die Schülerinnen auch nicht überzeugen, aufeinander zuzugehen. Ich glaube, man muss in diesem Punkt wirklich sich die Gründe für die Vorurteile, für die Voreingenommenheit auf beiden Seiten anzuhören, um dann auch vermitteln zu können und dann versuchen zu initiieren, dass man die jeweilige Position des anderen hineinversetzt und das vielleicht dann auch im Miteinander, im Umgang miteinander, gerade auf individueller Ebene hinter sich zu lassen und letztendlich so diese Vorurteile, die man über die jeweilige Gruppe hat, wirklich loslassen zu können.
Also das heißt, über so einen Konflikt, den dann zum Beispiel offen im Unterricht oder so zu besprechen und damit ein Gruppengefühl zu schaffen.
Zu besprechen und letztendlich auch jedem Schüler und Schülerin die Gelegenheit zu geben, seine Perspektive, seine Gründe erörtern zu müssen, also auch wirklich einfach mal formulieren zu können. Dabei wird vielleicht auch dem Schüler, Schülerin selber klar, woher die Vorurteile kommen, dass sie unbegründet sind und dann dem Gegenüber auch die Möglichkeit geben, darauf einzugehen und dann als Lehrkraft zu vermitteln.
Christina Felfe über die Notwendigkeit, die Perspektive von anderen einzunehmen, damit Diversität gelingen kann. Ein weiteres großes Thema im Klassenzimmer ist aktuell die KI. Auf der einen Seite hat der Einsatz von KI in der Schule große Vorteile. Sie kann zum Beispiel Kindern helfen, die nicht so gut Deutsch sprechen. Ein Nachteil allerdings ist, dass man KI auch für Schummeln nutzen kann. Trotzdem sind sich viele einig, KI lässt sich nicht mehr stoppen. Umso wichtiger ist es also, den Umgang damit zu lernen. Und das machen aktuell 15 Modellschulen in Bayern. Dort wird geschaut, wie sich Unterricht mit Hilfe von KI zum Beispiel spannender gestalten lässt. Oder aber was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler bestimmte Apps ablehnen, weil sie den Datenschutzrichtlinien nicht zustimmen möchten. Mein Kollege Philipp Artelt hat solch eine Schule besucht.
Der 16-jährige Leo geht auf das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahren bei München, eine von 15 Modellschulen in Bayern für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dem Schüler Leo zum Beispiel hilft KI bei seinen Hausaufgaben.
Also jetzt zum Beispiel für ein Referat jetzt, wie ich das hier benutze, benutze ich den Copilot von Microsoft, das in Bing eingebaut ist. Das benutzt auch eine KI und sucht im Internet sozusagen nach Informationen, die ich jetzt für mein Referat brauche. Das vereinfacht natürlich vieles, kann man schon sagen. KI macht es besser als wir wahrscheinlich.
Einer aktuellen Studie der Vodafone-Stiftung zufolge nutzt mehr als die Hälfte der 14- bis 20-Jährigen schon heute mehrmals im Monat KI für die Schule. Für Hausaufgaben, im Unterricht und manchmal vielleicht auch zum Schummeln, zum Leidwesen der Lehrerinnen und Lehrer. Am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium ist KI explizit erwünscht. Dort probieren Lehrerinnen und Lehrer Apps aus, sie überlegen sich Ideen für den Unterricht und sie testen, wie künstliche Intelligenz das Lehrpersonal entlasten kann, indem sie Texte korrigiert, Inhalt analysiert und Rückmeldung gibt über die Leistung der Schüler, wie in diesem Beispiel.
Wir gehen also zusammen auf Lernentdeckungsreise mit unserer neuen Software.
Lehrerin Beate Gierl probiert KI im Englischunterricht aus. Die Schüler nutzen ein Lernspiel am Tablet. Der Lehrerin wird angezeigt, wie gut jeder Einzelne dabei vorankommt.
Das ist definitiv ein großer Vorteil, weil natürlich sonst zum Teil aufwendige Heftkorrekturen damit verbunden sind, um zu sehen, wie schlagen sich die Kinder jetzt zum Beispiel bei einem bestimmten Thema.
Die künstliche Intelligenz wird hier nicht als Feind gesehen, sie soll vielmehr ein Werkzeug sein, ein Helfer. Darin liegt eine der großen Chancen. KI kann Texte übersetzen und damit denen helfen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, oder sie hilft denen, die sich keinen Nachhilfelehrer leisten können. Ein Selbstversuch mit Peer, einer KI entwickelt von der Technischen Uni München. Peer hilft Schülerinnen und Schülern beim Verbessern von Aufsätzen. Wir füttern Peer mit einem journalistischen Text. Das Urteil des Computers lässt sich etwa so zusammenfassen.
Der Text ist insgesamt gut strukturiert und behandelt das Thema ausführlich. Es gibt jedoch einige sprachliche Schwächen im Text, zum Beispiel fehlerhafte Satzkonstruktionen oder unklare Ausdrucksweise. Außerdem könnte die Einleitung noch stärker auf das Thema eingehen und die Schlussfolgerung klarer formuliert werden.
Bei der Analyse der Grammatik verhaspelt sich die KI dann allerdings. Einmal mehr eine Warnung, dem Computer nicht alles zu glauben. Die abschließende Kontrolle durch Lehrkräfte wird KI also nicht ersetzen. Abiturienten schummeln mit KI, so titeln immer wieder Zeitungen. Das sind bis jetzt nur Einzelfälle, trotzdem bereiten sie Lehrern Kopfzerbrechen. Deshalb testen weitere bayerische Modellschulen, wie Schülerinnen und Schüler KI bei Prüfungen legal einsetzen können. Dafür müssen Prüfungen neu gedacht werden, sagt Nathalie Jückstock-Kiesling, Schulleiterin am Ohm-Gymnasium in Erlangen.
Was wir nicht machen, ist eine normale Schulaufgabe, so wie das jede Person sozusagen, die älter ist als 18, aus ihrer eigenen Schulzeit kennt. Man geht dahin, schreibt 60 oder 90 oder 120 Minuten irgendwas auf Papier. In einem solchen Format verwenden wir das nicht, aber in innovativen Prüfungsformaten, in denen die Prüfung nicht mehr nur 90 Minuten dauert, sondern zum Beispiel 2 Wochen. Und in dieser Phase gibt es eine Recherchephase, es gibt eine Überarbeitungsphase, es gibt ein Feedback durch die Lehrkraft. Da benutzen wir das natürlich.
Bisher waren Hausaufgaben und Prüfungen am Ergebnis orientiert. Jetzt geht es immer mehr um den Prozess, den kreativen Vorgang. Wie erarbeitet sich ein Schüler eine Lösung? Wie setzt er dabei KI gezielt ein? Wie beherrscht er das Promptschreiben, also wie stellt er der KI die richtigen Fragen? Die KI bietet neue Möglichkeiten. Für Lehrkräfte gibt es vom Kultusministerium Infomaterial, Unterrichtsideen und Schulungen. Aber trotz alledem bewegen sich Lehrerinnen und Lehrer beim Thema KI immer noch auf unsicherem Gebiet, denn auf wichtige Fragen haben Politik und Gesellschaft insgesamt noch keine Antworten. Was ist zum Beispiel, wenn eine Schülerin oder ein Schüler der Datenschutzvereinbarung einer KI-Software nicht zustimmen will? Schulleiterin Nathalie Jückstock-Kiesling.
Wenn wir ein bestimmtes Tool uns wünschen für den Unterricht, das datenschutzrechtlich so beschaffen ist, dass wir wirklich eine Einverständniserklärung von Eltern und von Schülerinnen und Schülern benötigen, dann muss es dafür eine adäquate Alternative geben.
Aber was kann so eine Alternative sein? Solche Fragen können schnell dazu führen, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler von der Klasse abgehängt fühlen und dass sie wichtige Kompetenzen im Umgang mit Computern nicht lernen. Schulleiterin Jückstock-Kiesling will trotzdem lieber die Chancen von KI erkennen. Denn eines steht fest, künstliche Intelligenz wird nicht mehr aus der Schule verschwinden.
KI, aber auch der Klimawandel sorgen aktuell dafür, dass sich der Arbeitsmarkt rasant verändert. Wie Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger trotzdem einen guten Einstieg schaffen, Darum geht's morgen bei Campus und Karriere. Ihre Meinung dazu ist gefragt. Gern per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie an, gern auch jetzt schon unter 00800 4464 4464. Die Folgen der Pandemie, die zeigen sich auch heute noch, vor allem bei Jugendlichen. Viele von ihnen leiden noch immer unter Depressionen oder anderen psychischen Problemen. Den Grund dafür sehen Forschende heute vor allem in der damaligen Schulschließung. Denn die hatte zur Folge, dass sich viele Schülerinnen und Schüler einsam und isoliert fühlten. Immerhin waren sie vorher tagtäglich mehrere Stunden mit ihren engsten Freundinnen und Freunden zusammen. 4 Jahre ist das jetzt alles her. Was wir aus der Pandemie gelernt haben, weiß mein Kollege Stefan Tröndle.
Rosalie Holzschuh wohnt in einem Ortsteil von Buchen im Odenwald. Sie weiß noch sehr gut, wie das war, als vor 4 Jahren die Schulen geschlossen wurden.
Ja, es kam halt wie über Nacht eigentlich.
Am Freitag lief die Nachricht in der Tagesschau.
Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt.
Am Montag, letzter Schultag. Alles nur ein Betreuungsproblem für die Eltern. So klang das damals. Rosalie Holzschuh erinnert sich anders.
Es war halt sehr schön für mich, dass ich meine Freunde nicht sehen konnte, weil wenn man in der Schule geht, dann sieht man die ja eigentlich jeden Tag.
Das sehen auch ihre Schulfreundinnen am Burkhardt-Gymnasium in Buchen so. Für Elida Tech zum Beispiel, die jetzt Abitur macht, war die Einsamkeit das größte Problem.
Man war einfach komplett aufgeschottet, man hat sich so alleine gefühlt. Man war nur im engsten Kreis, aber eben nicht mit den sozialen Kontakten, die man eigentlich als Jugendliche vor allem oder als Kind gebraucht hätte, finde ich.
Wenn man jetzt so zurückdenkt, dann hat man eigentlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Also es ist wie so eine Zeit, die so ein bisschen verschwimmt, finde ich. Also es war eben viel daheim, viel allein, keine sozialen Kontakte beziehungsweise einfach nur über digitale Medien.
Sagt Johanna Peterhensel. Denn sie und ihre Freundinnen galten im Frühling vor 4 Jahren als möglicherweise tödliches Infektionsrisiko, Schulen als Brandbeschleuniger. Statt Schulstunden im Klassenzimmer wurde eine neue Form des Unterrichts erfunden, Homeschooling. Mehr schlecht als recht. Mit wackeligem Internet, oft ohne Kontakt zur Schule. Spielen, Sport, alles, was in Gruppen hätte stattfinden können, war verboten. Aus heutiger Sicht ein Fehler, sagt der Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Maio.
Allein aus einem gesunden Menschenverstand heraus hätte es klar sein müssen, dass man jugendliche Kinder nicht einfach aus ihrem sozialen Gefüge über lange Zeit hinweg rausnehmen kann, ohne dass es psychosoziale Schäden gibt. Und die Kinder haben darunter gelitten.
Das haben sie in der Tat. Wie sehr wurde erst hinterher klar. Vor allem Mädchen wurden krank. Die Zahl der Corona-Depressionen bei Jugendlichen stieg steil an, um bis zu 70%. Auch in Baden-Württemberg. Noch schlimmer, es gab kaum Hilfe und nicht genug Klinikplätze. Luca Grimm ist heute Schülersprecherin am Burkhardt-Gymnasium Buchen.
Also mir ist selber aufgefallen, dass es auch mir selber einfach schlechter ging. Eben ohne Leute, mit denen man reden kann, ohne Sport, den man machen kann, ohne die Freunde, die man in der Schule trifft. Und dann habe ich auch tatsächlich in meinem Umfeld viele Leute kennengelernt, die auch mit Depressionen oder Ähnlichem zu kämpfen haben und für die eben auch Corona eine ganz schwierige Zeit war.
Luca Grimm hatte selbst zwar keine Probleme, gründete aber mit anderen eine Mental Health AG. Motto, auch reden hilft, wenn man erkennen kann, dass die Probleme bei allen gleich sind. Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich wegen so etwas nicht schämen muss, auch das hilft. Schulsozialarbeiterin Ina Reschke hat das Projekt damals unterstützt und sagt,
die Kinder sind unser schwächstes Glied in der Gesellschaft in dem Fall. Und die Nachwirkungen haben wir jetzt. Und die werden wir, glaube ich, ein paar Jahre noch haben.
Was sie unter anderem auch daran erkennt, dass sie sich seit Ende der Pandemie vor Terminen kaum noch retten kann. Und die Politik? Die baden-württembergische Kultusstaatssekretärin Sandra Boser sieht die Entscheidungen von damals heute kritisch.
Im Nachhinein war die Länge der Schulschließung sicherlich ein Problem. Und das spüren wir ja heute auch, wenn es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht oder um Lernrückstände. Und von daher würden wir heute sicherlich mit anderen Maßnahmen dagegen steuern.
Anders gesagt, sollte es nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen, dann muss jedem, der das will, bewusst sein, dass Schulschließungen eben nicht nur ein Betreuungsproblem sind, sondern handfeste gesundheitliche Folgen haben können. Für Rosalie Holzschuh sind die Zeiten von Homeschooling schon lange vorbei. Sie weiß noch, wie das war, auf einmal wieder zur Schule zu gehen und Freundinnen treffen zu können.
Das war dann schon toll. Wenn man die dann so wiedergesehen hatte, habe ich mich schon sehr gefreut.
Das Sommersemester hat Anfang April begonnen und passend dazu gibt es jetzt ein vergünstigtes Deutschland-Ticket für Studierende. Statt 49 Euro sollen Studierende jetzt nur noch 29,40 Euro zahlen, um quer durchs Land reisen zu können. Zumindest in der Theorie. In der Praxis scheint es da noch ein paar Probleme zu geben. In manchen Bundesländern gibt es das Ticket nämlich zum Beispiel noch gar nicht. Wo es wie läuft mit dem vergünstigten Ticket? Meine Kollegin Anja Günther hat den Überblick.
Es war ein eher zähes Ringen. Im November 2023 hatten sich Bund und Länder überhaupt erst verständigt, dass es für Studierende ein vergünstigtes Deutschlandticket geben soll. Für monatlich 29,40 Euro. Weg vom Tarifdschungel. Für weniger Geld bundesweit Busse und Bahnen nutzen, aber eben nicht zum regulären Preis von 49 Euro. Das war die Idee. Bundesverkehrsminister Volker Wissing klang da immer ziemlich begeistert.
Wir machen den öffentlichen Personennahverkehr einfacher. Mit einem sehr günstigen Tarif kann man deutschlandweit fahren und jederzeit spontan umsteigen.
Ein bisschen was ist dann aber doch anders als beim 49-Euro-Ticket. Das vergünstigte Studierendenticket kann nicht am Automaten oder online gekauft werden, sondern ist vielmehr Teil des Semesterbeitrags und ersetzt damit die Semesterfahrkarte. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer wirbt schon seit Monaten dafür.
Wir wollen jetzt in Nordrhein-Westfalen dieses Ticket auch mehr Menschen zugänglich machen, vor allen Dingen Menschen, die nicht so viel Geld haben. Dann würden wir ein ganz tolles Angebot auch gerade für junge Menschen schaffen.
Unter den Studierenden finden sich aber vermutlich einige, die nicht ganz so begeistert sind. Denn für sie gibt es das Angebot nun zwar in vielen Bundesländern, aber längst nicht in allen. Denn nicht alle Hochschulen haben bereits entsprechende Verträge mit den jeweiligen Verkehrsverbünden geschlossen. Da habe oft die Zeit gefehlt, heißt es. Die Deutsche Presseagentur hat genauer nachgefragt. In Nordrhein-Westfalen machen die meisten Hochschulen mit, einige ziehen aber erst zum Wintersemester nach. Auch in anderen Bundesländern, wie beispielsweise im Saarland, in Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, kommt das Deutschlandticket für Studierende an den meisten Unis später. Einheitlicher sieht es etwa in Hessen und Hamburg aus. Eigene Wege wiederum gehen Bayern und Baden-Württemberg. Dort werden ermäßigte ÖPNV-Tickets für junge Menschen schon seit mehreren Monaten angeboten. Was die Kosten von monatlich 29,40 Euro betrifft, so spricht das Deutsche Studierendenwerk von einer preislichen Oberkante. Und noch etwas könnten Studierende als Nachteil empfinden. Das vergünstigte Deutschlandticket muss für ein komplettes Semester gekauft werden. Für einzelne Monate gibt es das Ticket nicht.
Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Joe Biden will Studierenden Schulden in Höhe von insgesamt 7,4 Milliarden Dollar erlassen. Damit geht Campus und Karriere zu Ende. Mein Name ist Monika Kofall. Tschüss!